SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich die Transformationsexpertin und Neurocoachin Yvonne Diewald. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Heinen. Ganz lieben Dank.
Frau Diewald, ich habe heute Morgen vor unserem Gespräch einen Kaffee getrunken, gefrühstückt, war kurz mit dem Hund draußen und bin mit dem Fahrrad zum SWR gefahren. Was haben Sie gemacht?
Sie haben schon viele schöne Sachen gemacht, die ich auch immer jeden Morgen mache. Ich bewege mich draußen an der frischen Luft und danach dusche ich dann und dann habe ich da auch schon so mein Ritual, dass ich mir Dinge vorstelle, visualisiere, wie das Wasser, was so über meinen Körper fließt, halt auch positive Energie mir schenkt oder auch irgendwelche Altlasten abwächt von mir. Ja, und danach habe ich mich auch an den Frühstückstisch gesetzt und ein gesundes Müsli gegessen und gleichzeitig dabei gedacht, was das doch für tolle Energie ist, was meinem Körper gerade zugefügt wird.
Das habe ich nämlich nicht gemacht. Also ich stelle mir das nicht vor. Ich esse es zwar dann mit Genuss, aber also Sie visualisieren das wirklich. Warum?
Weil es einfach viele, viele Impulse sind, die das Gehirn da gerade erhält. Nicht nur das Essen, nicht nur den Geschmack, sondern auch die positiven Gedanken dazu. Die werden mit abgespeichert.
Also Sie gehen da wirklich neurophysiologisch schon ans Frühstück morgens ran. Was macht es denn mit Ihrem Gehirn genau, wenn Sie das machen? Sie machen ja zum Beispiel auch, haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, ja, Gymnastikübungen, während Sie die Zähne putzen.
Also das Gehirn wird tatsächlich dadurch trainiert, wie so ein Muskel. Das Gehirn kriegt permanent positive Impulse, speichert die in einem Programm ab und das wird dann irgendwann auch automatisiert abgerufen. Das heißt für mich, ich laufe gar nicht erst die Gefahr, dass bei mir irgendein negativer Gedanke aufkommt, negatives Gefühl, weil mein Gehirn schon auf das Positive trainiert und programmiert worden ist.
Lassen Sie uns Sie mal kurz vorstellen. Sie sind heute Transformationsexpertin und Neurocoach. Was genau macht eine Transformationsexpertin?
Eine Transformationsexpertin kümmert sich eigentlich um die Veränderung von Menschen. Bei mir im Speziellen halt eben Denkmuster, Gefühlsmuster, Verhaltensmuster der Menschen zu verändern.
Und Sie machen das deshalb Neurocoach auf neurowissenschaftlicher Basis. Also Sie gucken immer, wie schafft man es, das Gehirn in neue Bahnen zu lenken, sodass diese Veränderung gelingt.
Ganz genau.
Ihre Kunden sind was für Leute?
Durch die Bank weg. Also da ist alles vertreten. Ich habe gestartet mit vielen Vorständen, Geschäftsführern, Aufsichtsräten. Heute ist da wirklich jeder Mann drunter, jede Frau. Also ob Friseur, ob Handwerker, ob Akademiker, was auch immer. Also jeder, der das Gefühl hat, ich habe da belastende Muster, negative Sachen, die ich loswerden möchte, die kommen zu mir.
Sie schulen auch Institutionen und Ärzte in Bezug darauf, wie schaffe ich es, schädliche Muster loszuwerden und mich dauerhaft zu verändern. Bevor Sie das gemacht haben, waren Sie aber in einem ganz anderen Bereich tätig. Sie waren strategische Beraterin der Vorstände und Geschäftsführer eines DAX-Konzerns. Wieso haben Sie sich angefangen, für das Thema Coaching zu interessieren?
Also ich hatte meine Kollegen, die ich strategisch beraten habe und stellte aber immer wieder fest, es gab welche, die scheiterten. Sagten dann auch immer, spiegelten zurück, die Strategie funktioniert bei uns nicht, aber nach eingehender Analyse stellte ich fest, die Strategie hätte funktioniert, aber es ist am Individuum gescheitert. Die hatten irgendwelche Blockaden, konnten ihre Mannschaft nicht mitnehmen, die waren nicht überzeugend von der Rhetorik, von der Kommunikation her nicht. Sie glaubten selber nicht an die Strategie, hatten Angst davor, die wollten am Alten festhalten. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, ich komme mit den besten, aufwendigsten Strategien an der Stelle nicht weiter. Ich muss mich erstmal um die Individuen kümmern. Und habe dann angefangen, einfach privat für mich Coaching-Ausbildung zu machen. Habe anfangs mit lösungsorientierter Beratung gestartet. Dann kam irgendwann NLP ins Spiel, systemisches Coaching, Business-Coaching, Life-Coaching. Bin irgendwann dann sogar zur Angsttherapie und zur Hypnosetherapie gekommen. Aber ich stellte immer wieder fest, so die Klienten oder meine Kollegen, die ich da beraten hatte, Die ging aus den Coachings immer raus, so tschakka, tschakka, ich erober die Welt. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn ich sie gefragt habe, kamen die immer wieder an und sagten, ja, Yvonne, das ging eine Zeit lang gut, aber dann bin ich wieder in alte Muster zurückgefallen. Und das war für mich so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, diese ganzen Werkzeuge, die ich da habe, die sind nicht nachhaltig genug.
Und Sie haben dann angefangen, sich mit dem Gehirn zu beschäftigen. Was war das Wichtigste, was Sie für sich da gelernt haben?
Ganz, ganz interessant. Also das Erste, was ich da gelernt hatte, war tatsächlich, dass meine ganzen Methoden, ganzen Werkzeuge, die ich da hatte, überhaupt nicht hirngerecht waren und deswegen auch gar nicht nachhaltig sein konnten. Die arbeiten mit einem ganz anderen Hirnbereich als da, wo das Problem eigentlich drin verankert ist. Das Zweite, was ich gelernt hatte, war, ich sag's jetzt mal so einfach, holy shit, das, was ich damals bei meinem Sohn gemacht habe, war intuitiv vollkommen richtig gewesen und ich habe es damals überhaupt gar nicht gewusst.
Lassen Sie uns mal darüber sprechen, was Sie mit Ihrem Sohn gemacht haben. Der ist heute wie alt?
29 Jahre.
29 Jahre. Und was für Erinnerungen haben Sie an seine Geburt vor 29 Jahren?
Oh, die war sehr dramatisch gewesen. Also wir beide schwebten in akuter Lebensgefahr. Es wurde ein Professor gerufen, der diese Geburt vornehmen sollte, die Operation. Und es war sehr riskant, hat er gesagt. Er wüsste nicht, ob er mich durchbringt oder das Kind durchbringt.
Sie waren erst beide. Im fünften Monat, glaube ich. Ne?
Ja, ganz genau. Ende fünfter Monat. Und ja, es war sehr, sehr dramatisch. Und am Ende wurde ich dann auch in den OP geschoben und es wurde ein Kaiserschnitt vorgenommen. Also das Kind war auch durchgekommen. Er lag auf der Intensivstation und alle seine Organe waren überhaupt noch nicht reif und die Lungen auch nicht. Er musste beatmet werden und über diese Beatmung hat er schon wenige Tage nach der Geburt eine Hirnblutung erlitten. Er war aber winzig klein, 700 Gramm. Sein Kopf war, ich sag mal so, etwas so groß wie ein Ei gewesen und die Ärzte konnten damals noch gar nicht sagen, was diese Hirnblutung eigentlich für ein Ausmaß hat. Nach ungefähr einem Jahr, er entwickelte sich auch nicht normal. Er bewegte sich nicht. Die Ärzte sagten immer, ja, Frühchen sind entwicklungsverzögert, da muss man Geduld haben. Aber so nach über einem Jahr, dass das eigene Kind sich 0,0 bewegt, den Kopf nicht bewegt, sich nicht von Rücken in Bauchlage dreht und nicht mal die Ärmchen nach einem ausstreckt. Es hat mich sehr beunruhigt. Ich habe eine Spezialklinik aufgesucht und da wurde ja eine Woche lang komplett von Kopf bis Fuß überall untersucht. Und am Ende der Woche kriegten wir dann die Diagnose gestellt, dass während dieser Hirnblutung ist ein komplettes Motorikareal im Gehirn zerstört worden. Und man teilte uns gleichzeitig mit, dass er für den Rest seines Lebens ein schwerster Pflegefall sein wird, nur im Bett liegend verbringen. Er wird nicht gehen, nicht schreiben, nicht sprechen können, wird sich noch nicht mal mit Händen und Füßen verständigen können, weil man ja für alles die Motorik braucht.
Was hat es mit Ihnen gemacht, als der Arzt sagte, finden Sie sich damit ab, am besten ganz schnell, dass er nie wird lernen können, sich zu bewegen, nie wird lernen können, zu sprechen?
Jetzt, wo Sie es sagen, kriege ich selber wieder Gänsehaut. Das war schon ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Rückblickend habe ich den Eindruck gehabt, mein Mann hat damals sofort resigniert. Und ich war so derjenige, ich habe es gar nicht fassen können, was mir gerade da mitgeteilt wurde. Ich bin aufgestanden, mein Sohn lag ja da im Maxi-Cosi eingepackt, er schlief nach diesen ganzen Untersuchungen. Ich habe dann einfach nur den Sohn genommen, habe mich bei dem Arzt bedankt und habe zu meinem Mann gesagt, komm bitte, bin raus. Und wir sind schweigend nach Hause gefahren und wir haben tagelang nicht darüber gesprochen. Und irgendwann fing ich an zu realisieren, oh, mein Kind ist jetzt körperbehindert. So, jetzt muss hier irgendwas passieren. Also das kann ja nicht so bleiben. Wir werden ja nicht ewig leben. Dann ist er da allein auf der Welt zurück und liegt da im Bett. Das kann nicht sein.
Also sind in den Kämpfermodus übergegangen.
Ich bin in den Kämpfermodus letztlich. Und habe angefangen, ich sag heute, ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen, zu sämtlichen Experten. Wenn irgendeiner mir sagte, ich habe da gehört, da gibt's was Neues oder so, bin ich sofort hingefahren mit meinem Sohn, nachgefragt, ob man mir helfen könnte und so. Aber dummerweise bekam ich von allen immer nur ein Kopfschütteln, ganz mitleidsvoll. Nee, da kann man leider nichts machen. Ich kann Ihnen da auch nicht helfen. Und ich habe dann angefangen, ja, selber mit ihm zu trainieren. Er lag da, konnte seine Arme, seine Beine nicht bewegen. Also habe ich sie in die Hände genommen und habe die Arme und Beine bewegt, seinen Kopf bewegt und Krankengymnastik bekamen wir zweimal die Woche von der Krankenkasse zugesichert. Ich habe es dann dreimal die Woche gemacht und aus eigener Tasche bezahlt und alles mögliche. Ich habe auch immer dann die Therapeuten gefragt, was machen Sie da, wofür ist das gut? Und wenn mir das einleuchtete, habe ich das zu Hause weiter angewandt. Und diese permanente Impulse, die ich quasi mit meinem eigentätigen Handeln meinem Sohn in sein Gehirn gab, hat das Gehirn dazu Strukturen aufgebaut.
Also Sie haben intuitiv damals alles richtig gemacht. Wie lebt Dominik heute?
Dominik lebt ganz alleine, ungefähr 500 Kilometer von mir entfernt und geht so sein Leben nach, arbeitet, hat eine Schauspielausbildung auch gemacht und er wollte eigentlich nie in einen Bürojob oder so rein. Er unterstützt mich sogar in meinem Business, also all dieses ganze Psychologische interessiert ihn sehr, ne? Beschäftigt sich im Moment ganz viel mit KI, das ist auch so eine spannende Welt für ihn, aber er ist komplett alleinständig und er zieht sich selber an, er putzt sich die Zähne, er isst alleine. Er hat aber einen Assistenten auf Abruf, wenn er einkaufen gehen muss oder wenn es da heißt, zum Beispiel so ein Bett beziehen, Matratze hochheben und Spannbetttuch drumlegen oder so. Das sind noch so Sachen, da hat er Schwierigkeiten mit. Er ist trotz allem körperbehindert. Die rechte Seite ist stärker betroffen als die linke. Aber er ist auf keine Hilfsmittel angewiesen. Er braucht keinen Rollstuhl, keinen Rollator, keine Stöcke. Also er geht sehr eigenständig.
Man will gar nicht drüber nachdenken, was passiert wäre oder wie er heute leben würde, wenn Sie auf das, was der Arzt damals gesagt haben, vertraut hätten und einfach sich damit abgefunden hätten, dass es ein lebenslanger Pflegefall wird.
So ist es.
Letztlich hatte dieser Arzt eine völlig veraltete Vorstellung davon, wie unser Gehirn funktioniert. Wie sieht diese alte Vorstellung aus oder wie sah die aus?
Die alte Vorstellung war so, auch über Jahrzehnte hinweg, wenn im Gehirn, in der Entwicklung des Gehirns oder auch im Nachhinein irgendetwas zerstört wird oder auch am Nervensystem zerstört wird, dann ist das irreparabel. Es ist unwiderruflich kaputt und die Funktionsfähigkeiten fallen dann auch weg. Heute weiß man, im Jahre 2000 hat Professor Dr. Eric Kandel aus den USA den Nobelpreis dafür bekommen, dass das Gehirn grundsätzlich eine Neuroplastizität besitzt. Das heißt, das Gehirn ist bis an unser Lebensende in der Lage, neue Nervenzellen zu bilden, auch wenn alte zerstört worden sind. Es kann neue bilden und es kann auch gesunde Nervenzellen die Aufgaben von Defekten übernehmen lassen.
Heißt, es ist auch nie zu spät, was dazuzulernen und was im eigenen Leben zu verändern.
Definitiv.
Aber es ist natürlich nicht immer einfach. Sie sagen, im ersten Viertel unseres Lebens entwickeln wir Denk-, Gefühl- und Verhaltensmuster und in den letzten drei Vierteln kämpfen wir gegen sie an. Können Sie das mal kurz erklären?
Ja, also wir wissen heute aus der Wissenschaft, dass die ersten drei Lebensjahre extrem prägend sind. Also auch schon die Zeit während der Schwangerschaft, wie die Mutter sich da verhält, was sie da für Emotionen erlebt oder so. Das prägt schon das Gehirn, aber auch die ersten drei Lebensjahre danach. Alles, was es da erfährt im Umfeld, wie die Eltern sich verhalten, wie die miteinander umgehen, wie sie sich dem Kind gegenüber verhalten. Ich sag immer, früher war so diese Einstellung, ein Baby auch mal schreien lassen, weil die Lungen dann gestärkt werden. Also das ist absolut fatal für so ein Kind, weil ein Kind, was weint, das hat Bedürfnisse und die müssen erfüllt werden. Und werden die nicht erfüllt, hat das Auswirkungen aufs Gehirn, weil das Kind entwickelt dann automatisch ein Stress- und ein Angstmuster und das wird im Gehirn auch abgespeichert.
Sodass es später einfach ein Mensch wird, der dann auch mehr zu Ängstlichkeit neigt.
Definitiv. Die sind dann also sensibler für Stress. Und es gibt teilweise auch sogar Menschen, die dann auch erst performen, wenn ein gewisser Stresslevel da ist, weil das für sie Normalität ist. Die haben also ihr Gehirn quasi auf Stress schon geeicht.
Heißt im Klartext, unsere Eltern sind schuld dran, wie wir später werden?
Ich sag mal, eine Schuldzuweisung will ich gar nicht machen, weil die Eltern wissen es nicht. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Ich möchte, dass das Wissen an viele, viele Menschen geht, insbesondere an die, die jetzt gerade Kinder bekommen und die großziehen. Also die Eltern wussten es ja nicht. Deswegen möchte ich denen gar keine Schuld zuweisen.
Und es lässt sich ja auch nicht alles verhindern. Wenn ich zum Beispiel schwanger bin und es passiert was Schlimmes in meinem Umfeld oder ich habe beruflich viel Stress, dann ist es halt so. Sie selber sind sehr liebevoll großgezogen worden in einer Großfamilie. Würden Sie sagen, dass Sie zum Beispiel die Kraft hatten, nicht aufzugeben? Das war ja eine wahnsinnig anstrengende Zeit, die Sie da mit dem kleinen Kind, das eben eine Behinderung hatte, erlebt haben. Sie haben waren noch berufstätig, also Sie haben unglaublich viel gewuppt. Das hängt auch damit zusammen, wie Ihr Gehirn durch die Eltern programmiert wurde, weil die eben vieles richtig gemacht haben.
Also damals habe ich es nicht gewusst. Erst als ich mich sehr intensiv mit dem Gehirn beschäftigt habe, auch mit diesen prägenden Zeiten in der frühesten Kindheit, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie war es eigentlich bei dir, Yvonne, früher? Und in der Tat, bei mir war es tatsächlich so, ich hatte eine Mutter, die war immer für uns da. Eine Mutter, die mit uns gebastelt hat, die mit uns spazieren ging, im Wald Sachen gesammelt hat, was auch immer. Also sehr viele schöne Erlebnisse für mich. Und ich hatte einen Vater, der aber selber früher mit Depressionen zu tun gehabt hatte als junger Mann und dadurch sich ganz, ganz viele Bücher angeeignet hatte und mich dann auch sehr, sehr früh an diese Bücher herangeführt hatte. Und er auch eine ganz spezielle Art hatte, jemanden zu erziehen.
Und nämlich?
Indem er, es würde zu weit führen, all die Sachen aufzuzählen, aber er war so einer, der immer einem Mut zusprach und immer sagte, Yvonne, gib nicht auf und mach einfach weiter und du wirst das schon rausfinden und ich vertraue da voll auf dich. Und selbst wenn ich da immer wieder hinging und Papa, ich krieg's aber trotzdem nicht hin. Du, Yvonne, ich bin mir so sicher, du wirst das schaffen. Die Lösung liegt in dir drin. Such einfach weiter. Und er hat mir eigentlich damit vermittelt, nicht aufzugeben, weiterzumachen und hat mich eigentlich darin bestärkt, dass alles schon in mir drin vorhanden ist und dass er fest an mich glaubt und da auch mega stolz drauf war. Und er hat mich dadurch aber auch gezwungen, mich immer wieder zurückzuziehen und mich mit meinem Problem auseinanderzusetzen. Und ich erlebe es heute immer wieder auch in meinem Umfeld, wo Eltern, wenn Kinder ankommen, sie haben ein Problem, wo die Eltern sofort in den Feuerwehrmodus gehen und sie lösen das Problem oder sagen dem Kind genau, was es zu tun und zu lassen hat, um es vielleicht auch vor irgendwelchen Fehlschlägen zu bewahren oder so, ne? Aber ich glaube, dass es tatsächlich nicht die richtige Form ist, sondern so wie mein Vater mich immer dazu gebracht hat, Yvonne, geh wieder und du wirst es alleine schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass das die innere Haltung war, als dann der Schicksalsschlag mit dem Sohn kam, dass ich gesagt habe, Yvonne, das ist es noch nicht und du musst noch weitermachen, so wie der Papa früher gesagt hat, geh in dich, die Lösung ist da, du wirst sie finden. Und nicht einfach direkt aufzugeben.
Dennoch, selbst wenn man noch so liebevoll erzogen wurde und so fördernd wie Sie, kann es ja auch von außen Erlebnisse geben, die dazu führen, dass bestimmte Hirnstrukturen ausgebildet werden, die im Nachhinein schädlich für uns sind. Sie haben das auch erlebt, beschreiben das in Ihrem Buch. Für Sie war ein Riesenproblem, Sie hatten als Teenie so eine Metallzahnspange. Mhm. Und wenn Sie in der Schule zur Tafel gerufen wurden, um zum Beispiel eine Matheaufgabe zu lösen und laut zu sprechen, weil Sie das Gefühl hatten, alle starren mich jetzt an oder fangen an, mich auszulachen, wegen dieser Metallspange, zu was für Programmierung im Hirn und zu was für Folgen hat es bei Ihnen geführt?
Zu ganz schlimmen. Ich hatte tatsächlich damals bei dieser Metallspange, ich war die Einzige an der Schule mit noch einem anderen Schüler. Wir waren eine Rarität und man ging schon durch den Schulhof und dann wurde schon auf einen gezeigt, du, das ist doch die da mit der komischen Spange im Mund, ne? Und man hat dann angefangen, einfach immer den Mund schön geschlossen zu halten, damit da keiner drauf schaut und auch keiner drauf aufmerksam wird. Und das Gehirn hat das abgespeichert. Jetzt hatte ich da diesen Mathelehrer, der mich immer wieder an die Tafel holte. Und Yvonne, rechne uns mal laut vor. Und das war für mich der blanke Horror, weil ich musste ja dabei dann den Mund aufmachen. Und mein Innerstes hat immer signalisiert, auf gar keinen Fall den Mund aufmachen. Und ich hatte Panik, Schweißausbrüche, wirklich alles, das ganze Programm. Und das ist so eingeprägt worden in mir, dass ich Zeit meines Lebens, bis ich es dann irgendwann aufgelöst bekam, aber bis dorthin jede Vorstellungsrunde, wenn auch im Konzern, wenn es da hieß, ich kannte alle meine Kollegen, da war nur ein einziger drunter, der fremd war. Und das hieß dann, so, stellt euch nochmal alle ganz kurz vor, ne? Ich wusste, es ging sofort los, also wie auf Knopfdruck, oh mein Gott, jetzt gucken alle auf dich, auf deinen Mund und insbesondere dieser eine und du musst jetzt was sagen, du musst was sagen, du musst was sagen. Es war wie früher an der Tafel und ich habe komplett Schweißausbrüche, die Kehle wie zugeschnürt und nur Fluchtmodus, ich will hier raus, ich will hier weg. Und obwohl mein bewusster Verstand immer wieder sagte, Yvonne, das ist nicht normal. Du kannst reden, du kannst den Mund aufmachen. Was geht da gerade mit dir ab? Du hast keine Chance darüber. Das ist ein unbewusstes, automatisiertes Programm, was da abläuft. Und erst als ich es aufgelöst hatte, habe ich jetzt heute das Problem nicht mehr. Ich kann auch jetzt hier, ich könnte jetzt auch im Fernsehstudio sitzen und reden.
Sie sind Weltmeisterin im Speaker-Slam heute sogar. Was bitte muss man machen, um Weltmeisterin im Speaker-Slam zu werden?
Auf der Bühne stehen und innerhalb von 4 Minuten das Publikum fesseln mit seiner Botschaft, mit seiner Story. Und das habe ich gemacht. Ich habe die von meinem Sohn erzählt und ja, danach hieß es dann, ich gehöre zu den Weltmeistern.
Herzlichen Glückwunsch. Und es hat trotz der Zahnspange im Jugendalter offensichtlich geklappt. Also man sieht, man kann auch aus solchen Mustern wieder rauskommen. Verknüpfungen im Hirn können auch wieder lahmgelegt werden. Ja, das geschieht zum Teil unbewusst. Wir haben das ja alle schon erlebt. Wir haben in der Schule Fremdsprachen gelernt oder Kurvendiskussionen in Mathe zum Beispiel gelernt. Und ja, wir können das alle nicht mehr, ne? Wenn wir es eben nicht hinreichend brauchen. Die Frage ist nur, wie werde ich solche Strukturen los, wenn ich sie tatsächlich loswerden will? Das ist ja das Thema, mit dem viele ihrer Klienten kommen. Also was wollen die zum Beispiel loswerden? Welche Probleme wollen die gelöst haben?
Also meine Klienten, das ist wirklich ein großer Blumenstrauß, was ich da anbietet. Das sind Angststörungen, Panikattacken, Depressionen, Burnout, Messitum, Übergewicht, Beziehungsprobleme, also tatsächlich auch Beziehungsängste, Beziehungsvermeidungsstrategien, Finanzprobleme, Jobprobleme. Also alles das, sag ich immer, wo Menschen langjährig mit zu tun haben, aber es mit sämtlichen Maßnahmen, die es da im Markt gibt, nicht hinbekommen.
Dann machen wir jetzt mal ein Beispiel. Also angenommen, ich bin zu dick und ich möchte gerne abnehmen. Dann gehe ich in den Buchladen und kaufe mir einen Ratgeber, endlich schlank durch weniger Kohlenhydrate. Völlig falscher Weg, sagen Sie. Wieso sind Sie als Neurocoach der Überzeugung, diese Ratgeber bringen letztlich nichts?
Ich sag mal so, wenn Sie bis vor kurzem oder Sie haben eine Geburt gehabt oder sowas und jetzt haben Sie ein paar Kilo mehr drauf, dann können Sie mit solchen Ratgebern ganz sicherlich da diesem Problem beikommen. Wenn Sie aber ein langjähriges Übergewicht haben und haben schon sämtliche Diäten durch, sämtliche Fitnessstudios mit allen möglichen Methodiken oder Ernährungsberater an der Seite gehabt und trotzdem sind Sie Ihr Gewicht nicht losgeworden, können Sie davon ausgehen, Sie haben dazu ein neuronales Programm angelegt. Und das liegt im unbewussten Hirnareal, da haben Sie überhaupt gar keinen Zugriff drauf und Sie werden immer wieder in alte Muster zurückfallen. Ich hatte da eine Klientin mit massivem Übergewicht, die hatte alles, was ich gerade genannt habe, schon durchgemacht gehabt und hatte sich sogar den Magen verkleinern lassen. Und die kam zu mir und sagte, ich habe eine Schokoladensucht. Ich habe eine Gier nach Schokolade. Ich krieg's nicht in den Griff. Und alles, was ich da mache, es funktioniert nicht. Ich höre mir das immer gerne an, womit die Klienten zu mir kommen und was sie glauben, was so ihr Problem ist. Ich muss dann innerlich immer so ein bisschen schmunzeln und denken, mal gucken, was da wirklich das Problem ist. Und bei dieser Frau kam tatsächlich in der Erlebnisanalyse raus, die hat ein ganz anderes Problem gehabt.
Was machen Sie mit den Leuten? Sie machen eine sogenannte Erlebnisanalyse.
Ganz genau. Was hat das Gehirn alles abgespeichert an Erlebnissen, an Impulsen, an prägenden Sachen, wo es daraufhin ein neuronales Programm zu erstellt hat.
Also Sie stellen den Leuten, nur dass wir mal eine konkrete Vorstellung dazu bekommen, Sie haben so ein Programm entwickelt, wie man ein Gehirn umprogrammieren kann. Remind heißt, das ist auch der Titel Ihres Buches. Und das geht mit dieser Erlebnisanalyse los. Da stellen Sie den Leuten einfach Fragen.
Ganz genau.
Was sind das zum Beispiel für Fragen?
Es sind ganz, ganz viele Fragen, die haben Schlüsselelemente, die das Problem betreffen. Man muss sich das einfach so vorstellen, wenn ich jetzt so mitten im Satz sage 3 mal 3, dann hat Ihr Gehirn sofort 9 ausgerechnet. Ihr präfrontaler Kortex, da wo der bewusste Verstand ist, der hat sich diese Frage oder diese Aufgabe nie gestellt. Das sind die Basalganglien da hinten, die haben ein Programm abgespeichert zum Rechnen. Die kriegen einen Impuls rein und die werden sofort aktiv. Anderes Beispiel, ich gehe hin und sage, was macht der rosane Elefant auf der Straße? Rufen diese Basalganglien sofort die Farbe rosa, den Elefanten und die Straße ab. Obwohl im präfrontalen Kortex, im bewussten Verstand, sie einen rosanen Elefanten noch nie gesehen haben und schon gar nicht auf der Straße, allenfalls im Malbuch. Und das ist das Phänomen, dass dieser unbewusste Areal, das ist nichts Mystisches oder so, das ist einfach ein Hirnareal, was schon existierte, bevor der bewusste Verstand überhaupt sich entwickelt hatte. Da drin sind Sachen abgespeichert und alles, was wir über einen längeren Zeitraum, über viele, viele Impulse aufbauen, wandert da hinten rein. Oder was über sehr stark prägende Erlebnisse, da werden viele Botenstoffe ausgeschüttet oder so, dann wandert sofort da hinten in die Basalganglien rein.
Und ist dem Verstand nicht zugänglich?
Da gibt es überhaupt gar keine Verbindung. Zwischen dem bewussten Verstand und diesem unbewussten Hirnareal gibt es keinerlei Verbindung.
Das heißt, wenn Sie mit den Leuten diese Erlebnisanalyse machen, stellen Sie Fragen, die auf diesen unbewussten,
genau,
dieses unbewusste Gehirnareal ziehen. Mhm. Was wäre das für eine Frage zum Beispiel?
Das sind dann zum Beispiel, das sind ganz offene Fragen, wo es dann da heißt, was ist eigentlich der Kern deines Problems? Und da ist Kern und Problem. Und dann wird sofort, ich frage dann auch, was ist der, gib doch mal deinem Problem einen Oberbegriff. Und das Oberbegriff und Problem schon wieder, das sind Impulse, die da hinten reinwandern. Und der bewusste Verstand hat überhaupt gar keine Zeit, sich darum zu kümmern, was zu überlegen oder sonst was, die da hinten rufen sofort etwas ab. Und das Abrufen muss man sich so vorstellen, die Basalganglien speichern ja alles ab. Die speichern Gedanken ab, die speichern, was man sieht ab, was man gerochen hat, was man geschmeckt hat, was man gehört hat, aber auch, was man fühlt, auch Emotionen werden abgespeichert. So kann es passieren, dass ich eine Frage stelle und plötzlich der Klient anfängt zu weinen. Oder er sagt, ich sehe keine Bilder, Yvonne, aber ich habe gerade einen ganz schweren Druck im Magen. Und das sind alles Sachen, die zum damaligen Zeitpunkt mit abgespeichert worden sind. Und für mich ist das ganz, ganz wichtig zu wissen, zu diesem Problem, was hat das Gehirn da alles so abgespeichert und was für förderlichere Impulse braucht das Gehirn stattdessen.
Und diese Frau, die eben so massiv übergewichtig war, da war das Übergewicht letztlich das Symptom. Was war das Problem?
Das Problem war, sie war als Kind ein Schlüsselkind. Beide Eltern waren berufstätig und sie kam immer von der Schule allein nach Hause, die Eltern erst abends. Und sie wollte dann gerne abends die Aufmerksamkeit der Eltern erlangen und die Eltern waren aber zu müde und haben immer gesagt, ach, nicht jetzt und so. Das Kind war sehr frustriert. und hat sich dann gedacht, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach nicht gut genug in der Schule bin. Ich muss einfach bessere Noten nach Hause bringen, dann kriege ich die Aufmerksamkeit. Also hat sich's angestrengt, hat gute Noten nach Hause gebracht, aber immer noch der gleiche Effekt. Nicht jetzt, können wir das nicht am Wochenende besprechen und so. Und das Kind war wieder frustriert, aber hat in der Nachbarschaft einen älteren, alleinstehenden Herrn gehabt, der sich immer wieder freute, wenn das Kind zu ihm kam. Er schenkte ihr die Aufmerksamkeit, er nahm die guten Noten wahr. Und dieser gute Herr hat noch was abgespeichert in ihrem Gehirn. Er hat immer gesagt, Mensch, das muss belohnt werden, und schenkte dem Kind immer eine Tafel Schokolade. Und diese Frau hatte in diesem neuronalen Programm, wie ich es nenne, eine Abspeicherung, dass wenn du keine Aufmerksamkeit bekommst, deine Leistung nicht belohnt wird, brauchst du nur eine Tafel Schokolade und es geht dir wieder gut. Und sie hatte das als Erwachsene, dass sie immer wieder Überstunden machte und das Gefühl hatte, der Chef erkennt diese Leistung gar nicht bei ihr an. Sie pflegte die Schwiegereltern. Sie hatte immer das Gefühl, ihr Mann erkennt diese Leistung gar nicht an und sie bekommt diese Aufmerksamkeit gar nicht für ihre Leistung. Und ihr Gehirn hat automatisiert und unbewusst immer dafür gesorgt, dass sie wieder die Tafel Schokolade zu sich nahm, damit wieder dieses hergestellt wird, was sie von früher kannte.
Jetzt würde man in der Psychotherapie ja sowas auch aufschlüsseln, dass man schauen würde, okay, wenn jemand so stark übergewichtig ist, wie kommt es? Also wo hat das seinen Ursprung genommen, und käme wahrscheinlich ja genau auf dieselbe Lösung, auf die Sie gekommen sind. Nur würde man wahrscheinlich in der Psychotherapie jetzt sehr intensiv auch über dieses dahinterliegende Problem sprechen. Da sagen Sie, aus hirnphysiologischer Sicht ist dieses Sprechen darüber, dieses permanente Kreisen, total falsch. Warum?
Weil Sie geben damit dem Gehirn immer wieder einen Impuls rein. Ich beschreibe das so: Wenn Sie in eine Therapiesitzung gehen und der Therapeut fragt Sie immer wieder, seit der letzten Sitzung, wie geht's Ihnen denn und wie oft ist die Panikattacke aufgetreten? Und dann schalten Sie automatisch wieder einen Impuls in diese Bahn rein, Panikattacke. Und das Gehirn, diese Basalganglien, wissen ja ganz genau, der Impuls gehört zu uns, und dann läuft dieser Impuls über diese Bahn. Und das heißt, Sie reaktivieren dieses neuronale Programm automatisch mit jeder weiteren Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie haben sich dann die Panikattacken angefühlt? Ne? Die nächste Frage, kennen Sie das Gefühl aus Ihrer Kindheit her oder woher noch? Geben Sie permanent Impulse in diese Basalganglien rein nach dem Motto, und wieder aktivieren und wieder aktivieren und wieder aktivieren.
Aber dann, ich fasse es jetzt mal sehr vereinfacht zusammen, sagen Sie letztlich, Psychotherapie verschlimmert ein Problem. Ich weiß nicht, wie Psychotherapeuten das sehen, wenn die das hören.
Interessanterweise, ich habe das auch im Buch erwähnt, das ist ein Zitat von einem der renommiertesten Hirnforscher in Deutschland. Er ist leider letztes Jahr verstorben, Professor Dr. Dr. Gerhard Roth. Das war für mich ein Schlüsselsatz gewesen. Er sagte, mit dem Wissen, das wir heute in der Hirnforschung haben, wissen wir auch, dass wir seit Jahrzehnten die Patienten in den Therapien falsch behandeln. Und das war für mich so, wow. Also, ich hatte gelernt, wir dürfen keine Impulse reingeben, weil das Gehirn baut diese Strukturen immer weiter aus. Wann immer ein Impuls über diese neuronale Bahn läuft, geht es danach hin, das ist neurobiologisch, es baut um jede Nervenzelle in dieser Bahn eine Myelinschicht, das ist eine Proteinschicht, und um die Verknüpfungen untereinander auch. Das heißt, wenn wir jemanden in ein MRT legen, einen Hirnscan machen, kann man sehen, dass diese Bereiche exorbitant angewachsen sind. Die Nervenzellen sind größer als in anderen Bereichen und die Verknüpfungen auch. Und das geschieht auch, und das wissen die wenigsten Menschen, nicht nur durch irgendwelche Erlebnisse, die draußen passieren, sondern auch mit dem, was wir selber denken, mit dem, was wir selber sagen. Wenn wir uns im Internet mit dem Problem beschäftigen, geben wir permanent Impulse in diese Bahn rein und sorgen dafür, dass das Gehirn es immer weiter ausbaut.
Also, dass das Problem letztlich größer wird. Wie sehen denn Psychotherapeuten das, wenn sie denen sowas sagen? Sie haben ja auch durchaus Psychotherapeuten, die zu ihren
Klienten gehören.
Mhm.
Oder machen Fortbildung.
Ganz genau. Also ich habe viele Ärzte, Psychologen, Therapeuten, die selber das Programm durchlaufen haben, weil sie selber erkannt haben, ich habe ein neuronales Programm, das ist hinderlich, das ist belastend, das gehört abgebaut. Und die haben das Programm durchlaufen und sind hinterher also so davon beeindruckt, auch in welcher Schnelligkeit, also innerhalb von 3 Monaten, die meisten Menschen machen über 2, 3, manche 5 Jahre Therapien und haben ihr Problem immer noch nicht los. Und innerhalb von 3 Monaten ist dieser Umbau tatsächlich im Gehirn vollzogen. Das ist für die so beeindruckend, dass die dann immer bei mir nachfragen, kann man bei dir auch diese Methode lernen? Bislang habe ich tatsächlich noch keinen, ich habe damit gerechnet, mein Buch geht raus, jetzt kommt eine riesige Welle auf mich zu, alle Therapeuten stehen Schlange auf der Barrikade und wie kann sie sowas behaupten? Aber ich glaube, dass tatsächlich eher ein Umdenken stattfindet. Dass zum einen diese Neuroplastizität ist jetzt in Fachkreisen immer mehr in aller Munde und auch die eigene Arbeit zu reflektieren. Kann das wirksam sein, wenn Leute zu mir kommen und nach 3 oder 5 Jahren ihr Problem immer noch nicht los sind oder tatsächlich berichten, es wird immer schlimmer? Ne? Also da, wer da nicht selber sich aufgerufen fühlt, mal nachzudenken, mal zu hinterfragen, also es würde mich wundern.
Lassen Sie uns jetzt nochmal konkret darauf zurückkommen, was Sie als Neurocoach dann anders machen mit den Leuten. Also wir haben diese stark übergewichtige Frau, wir haben ihr Problem erkannt. Sie hat diese Schokoladensucht, weil diese Schokolade für sie immer stark mit dem Thema Aufmerksamkeit und anerkannt werden verknüpft ist, sodass sie, wenn sie ein Defizit in diesem Bereich empfindet, immer direkt zur Schokoladentafel greift. Was machen Sie jetzt mit der?
Also als allererstes Remind, es sind ja 6 Schritte, jeder Buchstabe steht für einen Schritt. Das R steht für Realisierung, dass diese Frau überhaupt erstmal realisiert, sie hat die ganze Zeit immer nur an einem Symptom gearbeitet, aber nicht an der Ursache und die Ursache ist eben eine ganz andere. Das ist für die Leute schon mal, ich sage mal, da fällt der bekannte Groschen. Das ist schon mal der erste Schritt. Dann kommt, wie gesagt, diese Erlebnisanalyse, wo ihnen alles nochmal klar wird, um was sind die Triggerelemente, was musst du jetzt in Zukunft meiden. Dann kommt das dritte, M steht für Musterunterbrechung. Da kriegen die Klienten von mir immer einen Blumenstrauß an Übungen, die sie machen müssen, wann immer sie merken, dass das alte Muster, das alte Programm gerade wieder aktiviert wurde.
Was wäre das zum Beispiel? Also ich habe jetzt Lust auf Schokolade und sehe mich schon auf dem Weg zur Süßigkeiten-Schokolade. Mhm. Wie kann ich das unterbrechen?
Ich sage dann immer, da wird ja hinten in dem Basalganglion gerade ein Programm aktiviert und das läuft, das Gehirn ist jetzt gerade damit beschäftigt und deine Aufgabe ist es jetzt, mit einem anderen Hirnareal dein Gehirn anderweitig zu beschäftigen. Die kriegen Aufgaben wie zum Beispiel 50 Mal rückwärts um den Tisch laufen, sich genau merken, an welcher Stelle sie gestartet sind und sie dürfen nirgendwo anecken und sie dürfen nicht 51 und auch nicht 49 Runden, sondern exaktement 50 Runden.
So, das heißt, die vergessen dann einfach die Lust auf die Schokolade?
Es passiert ganz was anderes im Kopf. Jeder denkt so, 50 Mal rückwärts um den Tisch laufen, das kriegt ja jeder hin. Mitnichten. Wenn wir dieses eine Areal eingeschaltet haben und jetzt ein zweites Hirnareal dazuschalten, ist das Gehirn überfordert. Und alle Klienten rufen mich immer schon nach 1 Woche, 2 Wochen an, boah, Yvonne, hast du eine andere Übung für mich? Ich krieg das nicht hin, ne? Weil das Gehirn ist einfach überfordert. Es hat gerade 2 Systeme gleichzeitig laufen. Und weil man sich aber auf das eine konzentrieren muss, geht das Gehirn hin und will eins von diesen beiden Systemen wieder abschalten. Und das, was es für ihn am leichtesten ist, ist eben dieses alte Programm wieder runterfahren. Und das wollen wir erreichen. Nicht nur, dass dieser Mensch dann nicht mehr dieses Bedürfnis hat oder in irgendwelchen Angstzuständen, Stresszuständen ist, sondern wir wollen verhindern, dass diese Myelinschicht weiter ausgebaut wird und wir wollen, dass das Gehirn mit der Zeit lernt, ich habe da eine Struktur, da geht zwar ein Impuls rein, aber der läuft nie über die komplette Bahn, also eigentlich ist diese Struktur hinfällig, können wir auch komplett abbauen. Und das ist ein Prozess und da will ich immer mit meinen Klienten hin.
Also das heißt, sie unterbrechen diese alten Muster, dadurch werden diese, sag ich erstmal, Datenautobahnen, über die diese Impulse laufen, ja auch abgebaut im Laufe der Zeit, aber sie versuchen auch noch positive Impulse zu setzen. Wie findet das statt?
Das ist das E-By-Remind, das ist die Impulseingabe. Wenn ich diese Erlebnisanalyse gemacht habe, wie bei dieser übergewichtigen Dame, weiß ich ja, was ihr fehlt. Sie hat eben keine Aufmerksamkeit bekommen, keine Leistung anerkannt bekommen. Das ist ihre eigentliche Sucht oder Gier, wie sie anfangs dachte, sie hätte eine nach Schokolade. Nein, sie hat einfach einen Mangel an Aufmerksamkeit und Leistungsanerkennung gehabt. Und das sind die förderlichen Impulse, die sie eigentlich braucht. Und dann kommt, ich erstelle dann Audiodateien, wo sie diese Impulse dann drin hat. Da kommen Sachen drin vor. Ich fühle mich voll und ganz anerkannt und meine Leistungen werden von allen Menschen gesehen und ich fühle mich absolut wohl in allem, was ich tue. Und
das klingt jetzt so ein bisschen nach Chaka Chaka, du bist toll.
Nein, es sind tatsächlich diese förderlichen Impulse, die dem Gehirn fehlen.
Weil das und das Gehirn, klappt dann, wenn ich mir das von außen anhöre.
Ich hatte ein anderes Beispiel, vielleicht wird es damit besser klar, mit dem Messitum. Da war jemand, der war immer eingesperrt worden als Kind und in einer dunklen Besenkammer. Und er hatte tatsächlich dann dieses Messitum als neuronales Programm. Sein ganzes Haus war vollkommen zugestellt. Er musste mit elektrischem Licht arbeiten, weil selbst die Fenster zugestellt waren. Und sein Hirnprogramm hat tatsächlich das einfach nur reinszeniert, diese Szene damals in der Besenkammer. Alles ist eng, alles ist dunkel.
Er ist da immer eingesperrt worden.
Und er selber, und er kam auch zu mir und sagte, ich finde da nicht raus, ich komme nicht raus. Und auch das Wording von ihm, dieses ich komme nicht raus, war alles symptomatisch. Und auf seiner Audiodatei war: Ich spüre eine Weite um mich herum, ich spüre Helligkeit, Licht und ich bin jederzeit in der Lage, nach außen zu treten. All diese Dinge, die in seinem Programm aber nicht vorhanden waren. Er hatte auch immer das Gefühl, er kann nicht aus dem Haus heraustreten, weil das war ja das Programm in der Besenkammer, er kam nicht raus. Und diese förderlichen Impulse braucht er aber, um heute in seinem Leben aus seinem Haus heraus, um auch wieder die Helligkeit zuzulassen, um die Weite zuzulassen.
Weil das Hirn uns eben nicht nur Gedanken sendet, sondern wir dann eben auch Gedanken ins Hirn reingeben können, durch solche Audiodateien zum Beispiel, sodass das Hirn bestimmte Bahnen wieder ausbildet. Sie sagen, ich frage das deshalb, weil wir im Sommer sind und viele natürlich in Urlaub gefahren sind oder vielleicht auch noch in Urlaub fahren. Urlaub ist auch eine echte Chance für eine Musterdurchbrechung und sich neu zu polen. Inwiefern?
Ich sag mal so, wenn Sie zu Hause ein bestimmtes neuronales Programm haben, kann sie sogar ihr persönliches Umfeld immer wieder triggern. Bestes Beispiel, ich komme nach Hause und das Gehirn nimmt schon den Fernseher wahr, obwohl ich mir ja als Neujahrsvorsatz vorgenommen habe, ich will in diesem Jahr mehr Sport treiben. Das Gehirn nimmt den Fernseher wahr, das ist ein unbewusster Impuls, der geht rein und schaltet sofort das dahinterliegende neuronale Programm ein. Und ehe man sich versieht, sitzt man in der Jogginghose auf dem Sofa und schaut wieder irgendeine Netflix-Serie oder sonst was an. Ne? Wenn das Programm durchgelaufen ist, schaltet sich wieder der bewusste Verstand ein. Und dann kommt dieses übliche, oh mein Gott, du wolltest doch eigentlich, du bist ein Versager, du kriegst es nie hin. Und da sage ich immer, eine komplette Musterunterbrechung, also wirklich Fernseher weg und alles, auch die Jogginghose ist nicht da und das haben wir meistens dann im Urlaub. Da sind alle Impulse, die wir sonst haben, die da reinkommen könnten, die sind erstmal verschwunden. Im Urlaub haben wir ganz andere Tagesabläufe, oftmals ganz andere Kleidung, die wir tragen, ganz andere Dinge, die wir tun. Das sind kolossale Musterunterbrecher und die sind genial dafür zu nutzen, um eine Veränderung vorzunehmen.
Was ist Ihr Tipp? Tut es dem Hirn besser, wenn ich, um zu entspannen, zum Beispiel faul am Pool liege oder am Meer liege? Oder ist eher Abenteuerurlaub angesagt?
Hängt davon ab, was Ihr Gehirn eigentlich braucht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel am Pool liegen und ich sag mal zu Hause immer sagen, boah, ich krieg gar nichts auf die Reihe, ich bin eigentlich viel zu faul und das haben früher schon die Eltern gesagt, aus dir wird nie etwas und sie liegen dann am Pool und denken gleichzeitig immer, ja, eigentlich hätte ich ja was anderes machen können und schon wieder machst du nichts oder so, dann ist das wenig förderlich. Dann wäre so ein Abenteuerurlaub für sie tatsächlich besser.
Aber wenn mir eben jemand ist, der immer durch die Gegend rennt, zum Beispiel zu Hause, tut genau. Dann die Entspannung gut oder gibt
diese
dem Gehirn dann andere Impulse?
ADHS, Erwachsene oder die schon im Burnout sind oder so, wenn die dann auch noch sich den nächsten Abenteuerurlaub da reinknallen, ist es ganz sicherlich nicht förderlich. Für die wäre was anderes an Impuls besser geeignet.
Wie werden Sie denn in diesem Jahr Ihren Urlaub verbringen?
Mit Freunden nach Sardinien fahren. Und da war ich noch nie und habe mir sagen lassen, das muss wunderschön dort sein.
Ja, dann wünsche ich Ihnen ganz viele wertvolle Impulse für Ihr Hirn durch die Entdeckung von Sardinien. Ich habe auf jeden Fall ein kleines Dankeschön für Sie, dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und zwar ein Buch für den Urlaub. Das heißt 25 letzte Sommer. Und das ist ein Buch, das, wie ich finde, ganz viele positive Inspirationen und Signale fürs Hirn bietet.
Oh,
ich gebe Ihnen das rüber.
Dank.
Viel Spaß beim Lesen.
Ach, da freue ich mich.
Danke,
sehr
dass
drüber.
Sie Ihr gesammeltes Wissen mit uns geteilt haben und alles Gute.
Ganz herzlichen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.